Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kabel ausreichend hier hin. Ansonsten gehe ich an den Tisch. Das ist jetzt. Ich kann auf den. Ich kann auch hier hin. Das ist okay. Gesundheit.
It's a hotel room and apartments.
Ich denke ja. Ich denke ja. Ich muss nur die richtige Datei finden.
Jetzt nicht ins falsche Verzeichnis gehen, das könnte ultra peinlich werden.
Ja, ich habe da am Anfang schon drauf geachtet, dass ich die Sachen, die ich nicht zeigen wollte, nicht zeige. Das ist meine schöne Präsentation. Ich kenne mich mit PowerPoint sowas von überhaupt nicht aus. Das ist sensationell.
Ja, auch für mich die geringste Ahnung von PowerPoint.
Folie.
Zweite Folie.
Ah, genau, das war's. Ich wusste, irgendwas war. Ja, genau so. Wunderbar. So, hallo, herzlich willkommen. Auf der Leipziger Buchmesse am Samstag, dem unglaublich vollen Samstag. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und ich hoffe mal, wie ich auch schon die letzten Tage es gehofft habe, ihr seid nicht nur hier, weil ihr mittlerweile so geschafft und müde seid, dass ihr sitzen wollt, sondern dass ihr euch inhaltlich auch ein wenig für das interessiert, was wir euch jetzt hier zu bieten haben. Was wir euch zu bieten haben, ist Doctor Who. Es sind ungefähr 3 Fans da, das finde ich schon mal nicht schlecht. Wir haben ja die letzten beiden Tage hier schon auf dem schwarzen Sofa auch über Doctor Who geredet. Am Freitag ich ganz alleine. War am Freitag jemand da, hat mir zugehört? War das in Ordnung über die Comic-Historie? Ja. Ich habe also darüber referiert, dass Doctor Who uns in den Comics tatsächlich auch schon seit den 1960er Jahren begleitet. In Deutschland allerdings, wenn man es genau nimmt, erst seit wir Doctor Who machen. Wir, das heißt Panini Verlag. Und gestern war ich dann mit Roger Landridge hier, der für uns das aktuelle Variant-Cover für die Messe hier für Doctor Who gezeichnet hat. Doctor Who Prisoners of Time, der zweite Teil. Hat er dieses Cover gezeichnet? Wir haben darüber geredet, dass er den etwas cartoonigeren Stil hat, aber man bei den Doctor Who Comics eigentlich sehr frei ist, was man macht, und auch die Titan Comics und die BBC das gerne möglichst offen halten wollen, einfach deswegen, weil der Doktor eben nicht auf sich auf irgendwas festlegen lässt. Das fand ich gestern sehr interessant. Wir haben auch ein bisschen Live-Zeichnen gemacht, das wollen wir heute auch tun. Aber damit nicht jeden Tag das Gleiche passiert, habe ich heute einen weiteren Gast mitgebracht. Und zwar ist das Claudia Kern, unsere Übersetzerin der Comics. Claudia.
Hallo. Dankeschön.
Und mit Claudia werde ich den ersten Teil dieses Panels bestreiten. Das heißt, wir werden uns ein bisschen über die Inhalte austauschen. Wir werden euch ein bisschen erzählen, wo die Problematik beim Übersetzen liegt, und werden versuchen, euch zu überzeugen, dass wir wirklich beim Übersetzen unser Bestes geben. Danach werden wir mit Roger noch ein bisschen mehr sprechen, und ganz am Ende werden wir auch nochmal Live-Zeichnen machen, damit ihr auch nochmal ein bisschen was optisch bekommt. Und wenn das Palaver hier rum ist, dann gehen wir alle rüber in den Signierbereich, das ist da direkt am Eingang der großen Bühne. Und da wird Roger dann signieren, Claudia auch, wenn ihr was von ihr haben wollt. Sogar ich signiere. Wenn ich gefragt werde. Was ich mit den Comics zu tun habe, das ist tatsächlich, ich bin der Redakteur. Also Claudia und ich. So Roger, we will start talking and we will bring you in later. So if you want to go for a walk or something like that, like 10, 15 minutes, and then you will part of the story. Claudia und ich, also wir kennen uns schon sehr lange, das muss man sagen. Wir arbeiten auch schon sehr lange zusammen. Ich bei Panini, sie dann quasi für Panini und für mich. Wir haben unter anderem auch zusammen die Buffy-Comics gemacht.
Yes.
Da ist übrigens gerade, nur mal so nebenbei gesagt, die 10. Staffel abgeschlossen. Also wir haben gerade im letzten Monat Buffy, den 6. Band von Staffel 10, rausgebracht. Und es ist wirklich mal wieder richtig gut gewesen. Ne? Das ist so richtig Vidonesk.
Absolut. Also das, die Buffy-Comics haben sich eigentlich, ich finde, sie haben einen kleinen Durchhänger gehabt, so in der 8. rum. Aber danach sind die derartig gut geworden, also vor allen Dingen auch seit Christos Gage das übernommen hat, der es meiner Meinung nach ganz fantastisch macht, der auch sehr dicht von seinem Sprachstil her und von seinem Humor an Joss Whedon ist.
Ja, kann ich nur bestätigen, aber wir wollen nicht über Buffy reden, sondern wir wollen eigentlich über Doctor Who reden. Ich wollte es nur als kleinen elliptischen Ausflug.
Joss Whedon macht Doctor Who. Wäre das nicht der Hammer?
Oh, Joss Whedon macht Doctor Who.
Doctor Who wäre ein echter Knaller.
Da wäre ich aber... Wäre noch jemand dafür, dass Joss Whedon als Showrunner Doctor Who übernimmt? Der
Nein.
darf jetzt applaudieren.
Oh, da.
Doch,
da,
einer,
da.
Zwei. ja, aber bleiben wir mal beim aktuellen Geschehen. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage immer wieder darauf verwiesen, dass ich finde, dass die Comics sehr, sehr, sehr nah am Stile der Doctor Who TV-Serie sind. Also, weil wir haben ganz hervorragende Autoren, die sich teilweise mit den Machern der TV-Serie austauschen, teilweise aber sogar dieselben Personen sind. Also wir haben auch Schreiberlinge dabei, die sowohl fürs Fernsehen als auch für die Comics beisteuern. Du bist ja quasi die allererste, die in den Text richtig hineingeht, und du hast immer links das Englische und rechts das Deutsche oder andersrum. Fängt es denn auch im Englischen schon so an, dass du denkst, okay, ich erkenne die Serie, wenn ich das lese, einfach wieder?
Ja, total. Also ich höre die Stimme. Also je nachdem, welcher Doktor es ist, ich habe Tennants Stimme im Ohr, wenn logischerweise meistens nur, wenn Tennant dann auch auftritt. Wäre doof, wenn ich bei Matt Smith Tennant im Ohr hätte. Aber ne, vom Prinzip her, man hat schon den Doktor, der beschrieben wird, der da agiert. Man hat ihn im Kopf, man hat auch, finde ich, diesen ganzen Tonfall der Fernsehserie. Der wird auf die Comics sehr, sehr gut übertragen. Und sogar das Pacing, sage ich jetzt mal, diese, wie von Szene zu Szene gegangen wird, wie vom Privaten wenn der Doktor mit dem mit seinen Companions redet, dann hin zu den großen Geschichten, wenn es um ja Dinge geht, die das ganze Universum bedrohen. Es ist alles sehr, sehr dicht an der Serie. Und gefällt es. Ich finde es wirklich ganz, ganz fantastisch gemacht.
Also ich persönlich kann das auch nur sagen. Ich muss auch sagen, ich war schon ein Doctor Who-Fan, bevor ich mit den Comics arbeiten durfte. Und ich habe tatsächlich, da darf ich mir hin und wieder mal selber auf die Schulter klopfen, ich habe tatsächlich wesentlich dazu beigetragen, dass wir die Comics überhaupt nach Deutschland geholt haben. Weil ich habe die Comics gesehen, die damals noch bei IDW rausgekommen sind und dachte, mein Gott, als Doctor Who-Fan möchtest du das doch eigentlich auch in Deutschland haben. Und habe dann die Leute, die bei uns für den Einkauf der Lizenzen zuständig sind, tatsächlich davon überzeugen können, dass wir das einkaufen, obwohl die eigentlich so gesagt haben, naja, Doctor Who in Deutschland, also Fernsehen, 33 Versuche und es hat nicht richtig gefruchtet. Willst du das wirklich für die Comics machen? Und ich sagte, ja, die Fangemeinde wächst, die Fangemeinde ist zum ersten Mal richtig wach und ich bin sicher, das könnte funktionieren. Dann haben wir uns drum bemüht um die Rechte und haben sie nicht bekommen. Wir haben sie nicht bekommen, weil die BBC damals schon wusste, dass sie die Rechte von IDW in Amerika an Titan in England übergeben möchte. Und haben gesagt, wenn wir jetzt quasi das an Deutschland lizenzieren, dann haben wir hinterher ein riesen Brimborium mit Rechte dort, Rechte hier und haben das einfach blockiert. Und wir haben immer weiter gemacht und immer weiter gemacht und immer weiter gemacht, bis sie dann irgendwann mürbe geworden sind. Allerdings zu einer Zeit, wo Titans dann schon die Comics übernommen hatte. Das heißt, wir mussten quasi warten, bis die ersten 6 Hefte bei Titan erschienen waren, dass also quasi Material vorliegt. Und dann haben sie uns hier für Deutschland endlich den Vertrag gegeben. Allerdings durften wir dann auch nicht einsteigen mit den Sachen, die wir ursprünglich machen wollten. Also wir durften nicht mit dem IDW-Material einsteigen aus den USA, sondern wir sollten und durften, mussten mit dem Titan-Material einsteigen. Wobei ich da heute sehr glücklich drüber bin, weil eben dieses Titan-Material, finde ich, genau das wahnsinnig Gute ist. Also IDW hat einige sehr gute Sachen rausgebracht, auch diese Prisoners of Time, die sind eigentlich eine IDW-Lizenz, die dürften wir jetzt quasi nachgezogen rausbringen. Aber tatsächlich finde ich diese Comics, die unter der Regie jetzt aktuell von Titan entstanden sind, die finde ich sensationell gut.
Ja, kann ich nur bestätigen, bin ich ganz deiner Meinung.
Und wir folgen da auch tatsächlich der Vorgabe der Engländer. Die haben ja angefangen mit dem 10. Doktor, die Serie mit dem 10. Doktor angefangen, dann die Serie mit dem 11. Doktor, dann mit dem 12. Doktor. Und erst nach dem 12. Doktor haben sie dann auch eine Serie mit dem 9. Doktor angefangen. Und wir haben dem jetzt weitestgehend gefolgt, bis auf die Tatsache, dass wir noch nicht uns getraut haben, mit dem 9. Doktor auch anzufangen, weil es wird halt echt viel Holz auch und wir wollen es nicht überdrehen, muss man sagen. Aber bisher macht die Fangemeinde gut mit. Vielen Dank erstmal an euch. Dankeschön. Ihr dürft euch selber applaudieren, wenn ihr wollt. Tut manchmal gut. Ihr seid gut. Ihr seid so gut. Und Claudia, welcher von den Doktoren hat dir denn jetzt im Comic bisher am besten gefallen? Also wir haben ja auch unterschiedliche Künstler dran sitzen. Wie ich schon am Anfang sagte, die wollen das sehr flexibel halten, die wollen unterschiedliche Stile mischen und das passiert. Aber man hat ja dann auch immer so einen Lieblingskünstler, man hat einen Lieblingsautor. Wo glaubst du, wo ist für dich bisher die beste Kombination aus Stories und Bild
rübergekommen? Tennant.
Tennant?
Ja, also ich sag ganz klar Tennant. Also erstmal finde ich seinen neuen Companion finde ich super.
Ja.
Also sie ist, sie bringt da auch ein bisschen frischen Wind rein und sie hält auch dagegen. Ich mag auch, also ich mag sie alle drei. Was mir bei Capaldi zum Beispiel sehr gut gefällt, ist, ich hatte bei Clara in der Serie öfter das Problem, dass sie genervt hat.
Ja.
Und das
sorry
ist,
an alle Clara-Fans, ja, aber mich hat sie auch bisweilen unglaublich genervt.
Es war, und da kann die Figur, da kann die Schauspielerin nichts für, da kann die Figur nichts für. Die haben die einfach immer so geschrieben, was das Drehbuch gerade braucht. Und dadurch war die, die machte so einen Eiertanz. Die war mal dies, die war mal das. Aber sie konnte nie wirklich eine Persönlichkeit sein. Und die Comics, finde ich, die schaffen das, was die Serie nicht geschafft hat, nämlich sie rund zu machen und sie auch zu einer Figur zu machen, bei der man versteht, warum der Doktor sie so lange mitnimmt. Und das finde ich also bei den Capaldi-Comics den ganz großen Sieg, den die da errungen haben. Aber bei Tennant, ich mag einfach diesen ganz leichten Umgang, den die beiden zusammen haben. er und Gabriella. Und ja, und ich mag die Geschichten bisher auch sehr. Und ich finde, dass der Zeichenstil, der da verwendet wird, eben auch sehr gut zu Tennant passt.
Man muss sagen, zeichnerisch finde ich die Tennant-Comics auch mit am besten. Das hat Elena Casagrande gezeichnet. Ich und Namen, das ist super. Elena Casagrande. Es arbeiten meistens zwei Zeichner an einer Serie. Beim 10. Doktor ist es Elena Casagrande und die ist meines Erachtens einfach brillant. Die war übrigens letztes Jahr hier auf der Messe und hat hier gezeichnet. Wir hatten auch von ihr ein Variant-Cover und die Frau ist einfach großartig, seine Sensation. Und da gefallen mir eigentlich tatsächlich bisher auch die Comics deswegen am besten, weil sie als Zeichnerin die Beste ist. Ich finde die Stories auch sehr stimmig, finde ich auch sehr witzig. Muss aber sagen, inhaltlich gefallen mir die Stories dem 12. Doktor am besten im Comic, weil ich finde, dieser sehr, sehr trockene schottische Humor, den er mitbringt, auch dieses sarkastische und alienhafte, ich finde, er ist am meisten der Alien von den ganzen Docs, das kommt in den Comics wahnsinnig geil rüber. Und dann eben Clara, sie war niemals besser als in den Comics.
Absolut, ja.
Da gefallen mir tatsächlich persönlich die Zeichnungen nicht so gut, aber ich komme damit klar. Weil eben die Storys so brillant sind. Also ich finde das wirklich, wirklich gut. Bei den Companions müssen wir vielleicht nochmal einhaken. Wir haben tatsächlich neue, also sprich andere Companions. Wir haben Clara beim 12., aber wir haben Gabriella beim 10. und Miss Obifune. Ich weiß nicht, wie man das richtig spricht.
Ich glaube tatsächlich, es ist Obifune.
Obifune. Die haben wir beim 11. und da kam schon der eine oder andere Fan mal zu uns und hat gesagt, ja, wieso haben die jetzt da eigentlich neue Companions drin? Zum einen, weil bei manchen Companions einfach die Story in der TV-Serie auserzählt war. Und man gesagt hat, man tut sich schwer, da jetzt in der Continuity neue Stories reinzubringen. Und außerdem wird ja auch in der TV-Serie immer wieder angerissen, dass es andere Companions gegeben haben muss. Und das kann man natürlich in den Comics super ausleben. Und da haben auch, glaube ich, die Autoren einen riesen Spaß dran, oder?
Ja, weil es ihnen auch sehr viel mehr Freiheit gibt, als wenn sie sich an die Companions aus der Serie halten müssten. Sie können im Grunde genommen mit diesen Figuren, die existieren ja wie in einer Blase. Die können da mehr oder weniger machen, was sie wollen, solange sie den Doktor nicht umbringen. Das heißt, sie haben auch die Möglichkeit, tatsächlich mal einen Companion umzubringen, was ich persönlich natürlich total spannend fände, wenn sie es machen würden. Und ich habe ja jetzt letztens noch drüber nachgedacht, dass wir ja auch gar nicht wissen, wie lange jede Inkarnation des Doktors eigentlich besteht. Wir haben vielleicht in der Serie zwei Staffeln, vielleicht nur eine, vielleicht drei, aber wir haben ja keine Ahnung, wie lange er wirklich in dieser Inkarnation unterwegs gewesen ist. Das kann ja, das können 1000 Jahre gewesen sein.
Ist bei einem Zeitreisenden relativ schwierig festzumachen.
Ja, ne? Bei einem unsterblichen Zeitreisenden.
Ja, also das ist schon auch eine sehr spannende Angelegenheit, was die Autoren da machen können und wie sie das nutzen. Und ich finde auch, diese beiden Companions sind sehr spannend geworden.
Ja, also auch Alice ist besser als Obifune, da sind wir auf sicherem Grund. Alice ist, finde ich, hat eine sehr schöne Entwicklung durchgemacht, also dass sie eben den Tod ihrer Mutter, wie sie damit umgeht, wie sie den überwindet, auch sehr schön David Bowie.
Ja,
also
stimmt.
Auf die Idee zu kommen, alleine David Bowie in die Serie zu schreiben und dann auch als so einen Loser zu schildern am Anfang, der eben dann durch den Doktor im Grunde genommen erst das sein wahres Potenzial ausleben kann. Das fand ich schon echt clever gemacht.
Ja, ja. Kommen wir zur Übersetzungsarbeit so ein bisschen. Das läuft bei uns so ab, wir haben die Comics da, wir kriegen das Material entweder aus Amerika oder eben aus den USA, haben dann eben den kompletten Comic vorliegen mit den Sprechblasen, mit den Texten. Das geht dann an den Übersetzer, in dem Fall Claudia. Claudia übersetzt, schickt es an mich zurück und ich versuche dann dort, wo bei ihr Ausrutscher drin waren, weil man wird irgendwann textblind, wenn man an den Sachen arbeitet, versuche ich dann praktisch das Ganze so ein bisschen auszufeilen. Also ich schaue dann dran, dass die Charaktere in ihrer Rolle drin bleiben, dass der Ton immer stimmt. oder dass wir Sachen, die wir irgendwann eingeführt haben, wo Claudia beim Übersetzen einfach nicht mehr dran gedacht hat, dass ich das nachschlage und dann sage, hey, Moment, da war irgendwas, da hatten wir irgendwas anderes benutzt, das müssen wir wieder richtig stellen. Und danach wird es dann nochmal Korrektur gelesen, auf rein auf Fehler, und dann geht es ab zum Drucker. Das heißt, du bist die Erstarbeitende daran. Wie bereitest du dich auf sowas vor?
Gar nicht, ich kann alles. Ich mache den Rechner an. ja, also ich gucke natürlich rein, welcher Doktor ist es. Ich habe auch ein Glossar für jeden einzelnen Doktor, auch mit bestimmten Redewendungen, die er verwendet, die die Companions verwenden, mit Begriffen, die wir geklärt haben, die ich dann natürlich nicht nachschlage, weil ich denke, wir hatten sie vorher noch nicht und du bist dann derjenige, der es am Ende korrigieren muss. Und ich habe natürlich die deutschen Folgen. Und wenn dann Sachen sind, auf die sich, wenn sich auf Sachen bezogen wird, die im Deutschen vorgekommen sind, sitze ich meistens eine Stunde da wie eine Gestörte und spule mich durch die Folgen durch, in der Hoffnung, den Begriff irgendwo zu finden, will dann gerade frustriert aufgeben, finde ihn dann und kann weitermachen.
Das kenne ich auch. Vor allem habe ich also festgestellt, bei Sachen, die man vor allem aus den neuen Run der Doktoren nicht kennt, sondern die dann wirklich irgendwie rübergeholt wurden aus den ganz alten Sachen.
Psi-Papier.
Da sind unglaublich viele Sachen drin, wo man richtig auch Internetrecherche bestreiten muss, damit man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich habe alles versucht, ich komme einfach nicht drauf, was da dahinter steht. Oder dass man sagt, hey, jawohl, mal wieder was Neues gelernt über den Doktor.
Ja, und sie halten sich ja teilweise selber nicht an ihre Vorgaben.
Das ist auch richtig.
Also das ist Transmat, sage ich nur, diese Art Star Trek Transporter für Doctor Who. Das Ding wird, glaube ich, 4 oder 5 Mal anders übersetzt, weil sie teilweise auch selber nicht gemerkt haben, dass sie über Dinge reden, die sie schon längst etabliert hatten. Also
sagen wir mal so, die Schreiber der Comics und auch der TV-Serie verwenden weniger Sorgfalt auf die Continuity, als wir es dann beim Übersetzen tun. Also wir richten manchmal auch Sachen gleich, wo wir denken, okay, offensichtlich war es Ihnen egal, uns ist es aber nicht egal. Wir richten es dann. Ich hoffe immer nur, wir verschlimmbessern es nicht dadurch irgendwo.
Ich habe auch immer die Angst, dass etwas, das wir für einen Fehler halten, sich dann am Ende auf einmal so M. Night Shyamalan-mäßig als die mega große Wendung rausstellt, wo dann rauskommt, dass alles ein Paralleluniversum war. Und wir sitzen da und gucken zurück auf 10 Bände und denken nur so, oh Gott.
Oh mein Gott, was so, haben wir getan?
Ja, genau.
Wir haben natürlich auch die Chance, mit den Engländern zu reden, aber die sind auch irgendwie so in ihrem eigenen Produktionsablauf drin, dass sie dann teilweise auch sagen, oh mein Gott, das ist, damit habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv, mich damit zu beschäftigen, weil ich irgendwie schon 3 Bände weiter bin. Und man kommt auch nicht immer an die Autoren selbst ran. Also ich habe Kontakt zum Redakteur in England, mit dem ich hin und wieder Sachen berede, der mir aber auch ganz klar sagt, ich bin einer der weltgrößten Doctor Who-Fans, aber alles weiß ich echt auch nicht. Geht mir im Übrigen auch so, alles weiß ich auch nicht, aber ich bemühe mich immer mehr zu wissen. Claudia, wie viel weißt du auf einer Skala von 1 bis 10?
12.
Sehr schön.
Nein.
Also besser als zu schlechte Selbstvertrauen,
also,
sage ich mal.
Ich habe jetzt, also meine guten Vorsätze für 2017 waren ein Selbstexperiment, sehr gewagter Selbstversuch. Ich habe angefangen bei der allerersten Doctor Who-Folge von 63 und gucke jeden Abend eine Folge Doctor Who.
Und ich habe mit 63 auch angefangen und ich muss sagen, das ist harter Tobak. Also es ist also als zeitgeschichtliches Dokument ist es interessant. Wenn man es in Form einer Doctor Who-Episode unterhaltend anschauen möchte, das ist echt harter Tobak.
Es kommt drauf an. Also die An Unearthly Child ist okay. Dann kommt die Folge mit den Steinzeitmenschen, mit den Höhlenmenschen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich an meine Grenzen gegangen, die 20 Minuten 4 Abende lang durchzustehen. Ein ständiges, also wirklich 20 Minuten lang ein Gegrunze und Geschlurfe vor der Kamera durch so Schaumstoffkulissen, die jedes Mal wackeln, wenn jemand dagegen kommt. Dann irgend so Leute mit Bärten, die du alle nicht auseinanderhalten kannst. Und dann sagt der Doktor ständig den falschen Text. Und dann merkst du richtig, alle halten inne, gucken zum Regisseur rüber, der sagt, und dann reden sie einfach weiter, weil keine Kohle da war, die Szene nochmal zu drehen. Was natürlich schon geil ist, aber zum Zuschauen nicht so schön. Aber dann kommt die erste Terry Nation-Folge, wo die Daleks eingeführt werden. Und das ist großartig. Also selbst jetzt über 50 plus Jahre hinweg ist das einfach eine tolle Folge. Dann kommen die Römer.
Ich finde es halt interessant bei diesen ganz alten Sachen, wo teilweise ja auch die Serien nicht mehr richtig, die Serien nicht mehr komplett vorliegen und sie dann Archivmaterial eingeschnitten haben. Oder aber, wenn die Szenen komplett gefehlt haben, dass man dann halt in Wort und Schrift erklärt, was da jetzt hätte kommen sollen, weil einfach Elemente finden. Das finde ich super spannend. Das finde ich, als Zeitdokument finde ich es super, super interessant. Finde übrigens auch, wenn man sich dann mit den Comics wiederum beschäftigt, was ich am Freitag erzählt habe, es gab am Anfang der Comics Probleme mit den Lizenzen. Sie dürften zwar Doctor Who und alles drumherum verwenden, aber sie dürften die Daleks nicht verwenden. Was bis heute immer noch ein bisschen schwierig ist, wie mir Roger gestern erzählt hat, mit den Daleks, das ist irgendwas nochmal sonderlizenzrechtliches. Und am Anfang der Comics dürften sie die nicht verwenden und haben dann quasi Daleks erfunden. Und zwar Roboter, die sich auf Panzerraupen bewegen und die Trots hießen. Und die waren am Anfang wirklich der Gegner vom ersten Doktor, bis sie dann irgendwann dann doch die Lizenz bekommen haben für die Daleks und dann die Daleks auch in die Comics einführen konnten. Das war so eine ganz, ganz spannende Sache, die ich bei der Beschäftigung mit den Comics dann rausgefunden habe. Ganz spannend war auch, wie wir ein typisch deutsches Problem lösen mussten beim Übersetzen. Ein typisch deutsches Problem ist, dass wir ja in Du und Sie unterscheiden.
Ja, also ich bin dafür, mal endlich eine Petition einzugeben, das Sie abzuschaffen. Also alleine für alle Übersetzer, die hier arbeiten, das ist eine Katastrophe. Das braucht eh keiner.
Ja, also im Prinzip braucht es eh keiner, aber wenn man es nun mal hat, dann muss man irgendwie damit klarkommen. Und bei dem Doktor ist das eine ganz schwierige Sache. Weil wer in der TV-Serie ein bisschen firm ist, der wird mitbekommen haben, dass der Doktor und seine Companions sich gegenseitig siezen. Bis Clara kommt. Und in der TV-Serie haben sie das ganz geschickt eingefügt. Ich weiß nicht, ob es einer von euch wirklich mitbekommen hat. Sie sagt, also wenn ich mit dir reisen soll, dann ist es ab jetzt du. Haben sie also irgendwann gesagt, okay, wir wollen nicht, dass die sich weiter siezen und haben das dann ganz, ganz geschickt eingefügt, aber wirklich nur in so einem Halbsatz. Das kriegt man nur ganz schwer mit. Und wir haben uns am Anfang einen Wahnsinnskopf drüber gemacht, wie wollen wir das tun? Und wir haben eigentlich gesagt, wir sehen die Comics näher an der TV-Serie als an den Romanen.
Ja, wir haben ja sogar, wir haben den ersten Band zweimal übersetzt. Einmal mit Sie und einmal mit Du. Um uns das dann mal anzusehen, wie wirkt das? Wie ist die Dynamik zwischen den beiden? Wie ändert die sich, wenn sie sich siezen oder wenn sie sich duzen?
In den Romanen sind sie sehr früh auf Du und Du übergegangen. Und wir haben halt gesagt, wir sehen die Comics näher an der TV-Serie und haben gesagt, wir wollen das im Prinzip so beibehalten, wie sie es dort machen. Das heißt, wir haben uns dann wirklich ein Konzept zusammengelegt, das wir auch begründen können. Also wir haben einfach gesagt, für den Doktor, der duzt alles. Er duzt jeden Alien, er duzt jeden Machthaber, er duzt wirklich alles, was rumläuft, außer seinen Companions. Die siezt er. Und ihr könnt das mal ganz bewusst in der TV-Serie nachschauen. Das ist wirklich so. Und dann haben wir uns eine Eselsbrücke gebaut und haben gesagt, okay, er steht ja im Prinzip eh über allem. Das heißt, dieses Sie, was er seinen Companions anbietet, ist im Prinzip eine Art von Ehrerbietung, die er ihnen zukommen lässt, die dann eben auch so erwidert wird. Außerdem sieht man einen Doktor einfach. Aber als die dann natürlich in der TV-Serie diesen Kniff mit Clara gemacht haben, haben wir gesagt, okay, den müssen wir natürlich auch mitgehen und sind dann aufs Du übergegangen, wenn Clara auftaucht. Da gilt es nur, das richtig zeitlich zu verorten. Das ist natürlich dann auch immer noch so eine Schwierigkeit.
Ja, da muss ich allerdings sagen, wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt, dass wir Clara komplett durchduzen, weil das so wirr wäre, wenn man versuchen würde, das jetzt auch noch einzuordnen und im Zweifelsfall dann nochmal zu switchen von Du auf Sie und wieder zurück auf Du. Aber ich muss sagen, mir ist es am Anfang ein paar Mal passiert bei Tennant und Gabriella, dass ich ins Du gerutscht bin.
Ja.
Weil es weil es von der Beziehung her war es für mich nicht ganz eindeutig. Bei Alice und Matt Smith fand ich sehr viel eindeutiger. Aber jetzt, also aus dieser Anschauung heraus, er respektiert sie einfach zu sehr, um sie zu duzen wie jeden dritten Dalek. Ja. Da kann ich dann schon, das ist wirklich eine schöne Eselsbrücke.
Besonders schwierig wird es natürlich, wenn wir Crossovers haben. Das sind einmal die Gefangenen der Zeit. Da haben wir ja 11 Doktoren in 11 Kapiteln und dann das 12., wo sie alle zusammenkommen. Da gibt es aber Übergänge, wo die Doktoren und die Companions miteinander reden. Da gab es dann die nächste Frage. Welche Companions duzen sich untereinander? Welche Companions siezen sich miteinander? Und noch schwieriger, tatsächlich noch schwieriger, obwohl es eigentlich kürzer ist, war es bei dem kommenden Crossover-Band, die 4 Doktoren, weil da ist es wirklich ein heilloses Kuddelmuddel. Und wir haben, da habe ich auch nochmal an der Übersetzung von Claudia ziemlich viel rumgedoktert, was das Du- und Sie-Verhältnis angeht.
Echt, hast du?
Ja, aber ich glaube, das hat nichts mit deiner Übersetzung zu tun, sondern einfach, weil wir gedacht haben, das liest sich anders besser. Also das war wirklich dann im Layouteten. Man muss auch sagen, etwas im Comic-Layout sieht wirklich anders aus als auf weißem Papier. Wenn du auf weißem Papier einen Text hast und du denkst, ja, passt, sieht super aus, und dann hast du es hinterher in den Sprechblasen stehen, dann denkst du, scheiße, war ich eigentlich besoffen, als ich das vorher gelesen habe? Weil das einfach nicht mehr wirkt. Es ist einfach wirklich so, Comic ist am Medium Film und TV näher dran als am Roman. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Ja.
Ja, danke. Dankeschön.
Bitteschön.
Dankeschön.
Nee, aber ich, die Hauptproblematik bei dem... Bei dem Dr. Who-Band war ja eben, dass Clara duzt ihren Doktor, die Companions duzen sich untereinander, weil für mich sind die Companions wie Fans. Fans duzen sich auch untereinander. Wenn man einmal sein Fandom gefunden hat, ich sieht's keinen anderen Dr. Who-Fan. Also das ist mir jetzt egal, wie alt der ist oder wo der herkommt. Und aber man hat dann teilweise Szenen, wo man überhaupt nicht weiß, mit wem reden die denn
das
jetzt?
Das ist das andere Problem, dass man teilweise die Zuordnung nicht so ganz hundertprozentig festlegen kann. Wir müssen übrigens sagen, bei all den Serien, die wir jetzt hier mal so ein bisschen angerissen haben, da kann man auch ohne großes Vorwissen einsteigen. Eine ganz große Ausnahme ist wirklich dieser Sonderband, der erst im April kommt, die 4 Doktoren. Dieses Crossover, das funktioniert nur dann, wenn man den Doktor kennt.
Ja.
Das möchte ich all denen, die den hoffentlich dann kaufen werden, wenn er erscheint, nochmal ganz klar sagen. Das ist bisher inhaltlich der schwierigste Band, wenn man keine Vorkenntnis hat. Das ist ganz, muss man ganz klar sagen.
Aber der hat super Spaß gemacht, kann ich nicht anders sagen. Der also hat mir, es ist einer der Bände, wo ich wirklich, durch die ich durchgeflogen bin. Deshalb auch die hervorragende Übersetzung, weil er einfach so...
Der ist gut übersetzt. Der ist wirklich sehr gut übersetzt. Wer hat den nochmal gemacht? Ach, du hast den gemacht. Ja, der,
oh, echt?
Ja, war super.
Krass.
Aber, also der braucht Vorkenntnis, ist aber eine absolut geile Geschichte. Und da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen was dazu sagen. Der heißt 4 Doktoren, aber eigentlich haben wir ja nur den 10., 11. und 12. da. Plus dann eben den War Doctor, der dann in dem Fall den 4. macht. Und wir hatten für diesen Band ursprünglich ein anderes Cover vorgesehen, wo man nur den 10., den 11. und den 12. gesehen hat und im Hintergrund eine Silhouette mit einem Fragezeichen drin. Und wir dachten, ja, ist ja eigentlich gut, weil das gibt dem Ganzen so ein bisschen ein Pep noch. Und dann ist John Hurt gestorben. Und dann haben wir gesagt, eigentlich, es gibt ein anderes Cover, wo er mit drauf ist. Und eigentlich, um ihn zu ehren, wollen wir ihn mit aufs Cover holen.
Schöne Idee.
Und wir haben tatsächlich vorgestern, als das Ding in die Druckmaschine ging, haben wir das Cover noch geändert, weil es so lange gedauert hat, bis wir das aus England bekommen haben. Also wir hatten gesagt, okay, wenn wir es jetzt nicht bekommen, dann müssen wir es eben drucken, wie es ist. Und dann kam das Cover und dann haben wir wirklich auf den allerletzten Drücker, so wie man früher gesagt, halte die Rotation an, haben wir dann dieses Cover eingebaut und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich damit. Also ich bin wirklich sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Und jetzt gehe ich nochmal eine Folie zurück. Wir haben ja auch ein, deswegen steht da auch dieses Cover-Konzept, wir haben auch ein Cover-Konzept generell bei den Bänden. Und zwar, seht ihr, oben, das sind die Einzerbände, also die Erstausgaben, die sind alle im selben Stil. Und das ist von einer Künstlerin, die heißt Alice Chang, ist eine Kanadierin, die normalerweise für die Filmindustrie arbeitet, ganz viele Filmcover macht. Und wir haben alle ersten Cover von ihr gemacht. Sie ist brillant, sie ist eine großartige Künstlerin. Ich würde sie gerne mal nach Deutschland holen, aber die ist ganz schwierig zu bekommen. Vielleicht klappt es irgendwann mal. Aber die ist wirklich sensationell. Und alle Zweierausgaben sind mit so, sagen wir mal, ein bisschen aufgepeppten Fotocovern. Und alle Dreierausgaben haben dann diese stylischen mit weißem Hintergrund. Und wir wollen das gerne in Zukunft so weitermachen. Das heißt, die Vierer sollen dann wieder ein Alice Chang Cover haben, dann sollen wieder Fotocover kommen und dann soll wieder was Comiqueskes kommen. Also wir wollen das gerne so ein bisschen abbilden, was es da gibt, aber schon mit einer gewissen Einheitlichkeit. Und dann wollen wir natürlich auch das mit den Sondercovern weitermachen. Und da bringen wir jetzt nämlich ganz geschickt den guten Roger ins Spiel. Also das war das erste Variant von dem Band, der letztes Jahr hier zu Leipzig rauskam, den die Elena Casagrande, sie dir in der Mitte gezeichnet hat, also links das Normalcover, rechts dann das Variant. Und ihr seht, sie ist eine wirklich begnadete Künstlerin. Dann gibt es ein Variant zu dem ersten Teil von Gefangene der Zeit. Dieses Variant hat John Ridgway gezeichnet. John Ridgway ist der Mann, der in den 80er Jahren das goldene Zeitalter der Doctor Who Comics eingeläutet hat. Da hat das wahnsinnig, wahnsinnig viel verkauft und ganz viel hat mit seinen Zeichnungen zu tun. Also bis heute ist er ein Idol für ganz viele und sein Run war eben mit dem sechsten Doktor und er hat zum Beispiel mit erfunden einen Companion, den es bis heute im Comic und im Hörspiel gibt, nämlich Frobisher, einen Formwandler, der in der Form eines Pinguins feststeckt, die meiste Zeit seines Lebens, weil es bei diesen Formwandlern einen genetischen Defekt gibt. Wenn sie zu viel Formen wandeln, bleiben sie in einer Figur hängen. Und dann dauert es wieder einige Zeit, bis sie wieder Formen wandeln können. Und John Ridgway ist wirklich ein super Typ, ein richtiger englischer Gentleman, den ich im letzten Jahr auch auf Tour hatte. Der war bei der Timeless 2. Wer war bei der Timeless 2? Hast du dir was von John holen können? Ja, schade, ne? Pech gehabt. Er hatte wirklich den gesamten Tag, ist er da gestanden und hat gezeichnet und signiert. Und er hat gesagt, sie hatten diese Figur erfunden und haben dann festgestellt, ein Formwandler, der alles werden kann, sogar ein Maschinengewehr, wenn er will, das funktioniert, ist viel zu mächtig. Also was machen wir? Wir erfinden eine Krankheit für sein Volk, damit er eben nicht ganz so mächtig ist. Ist aber ein Charakter, ein Companion, der wahnsinnig Spaß macht, wenn er auftaucht. Du hattest ja das Vergnügen, als wir diese Gefangenen der Zeit gemacht haben, dass du auch die Kapitel mit Frobisher übersetzt hast. Ist schon ein heiterer Charakter, oder?
Frobisher ist toll. Der hat vor allen Dingen so ein bisschen diesen Humor, dass man glaubt, so ein New Yorker Prollhumor. Also der poltert sich so ein bisschen durch die Bände durch. Und ich fand vor allem auch sehr schön, es ist ein Einband, das eben auch angesprochen wird mit dieser Krankheit, die verhindert, dass er sich in was anderes verwandelt als ein Pinguin. Und dann jemand anders sagt so, nee, Frobisher findet es einfach nur total geil, Pinguin zu sein.
Ja, Frobisher findet es einfach nur geil, Pinguin zu sein. Ich glaube, ich fände es auch geil, Pinguin zu sein. Und jetzt kommen wir zum Aktuellen. Das ist also der zweite Teil. Und da hat das Cover, wie gesagt, Roger beigesteuert. Roger, now we bring you in. Wake up, man. When we approached you for the variant cover, you did a couple of scribbles with ideas and everything. So, can you tell the different ideas you had for this variant? No, this is for the audience. It will not really work. Okay. Let's try now.
Okay. Yeah, I can't remember what the variant covers were. All right. Thank you. I'll do that. Yeah.
What? Yeah. Okay.
I don't actually remember what the other variant covers were, what the other ideas were. It's a while ago that I did them. But what I do remember is that I tried to incorporate all of the doctors who were going to be in the volume onto the cover on at least one of them, because I thought, if I was buying it, that's what I would want. But I was also asked to do some covers that just showed the Eighth Doctor, because that was the story that I drew. So I submitted a couple that just had the Eighth Doctor as well. I don't remember the details exactly. Yeah.
So we have chosen this one because we thought it is very funny if you have the doctor sitting there and reading, and then you have all the other guys around. Your run was on the eighth doctor.
Yeah, well, when I was drawing strips for Doctor Who magazine, that was when I started. It was during the time that the eighth doctor was the official doctor, quote unquote. I drew quite a few Eighth Doctor stories because he was the Doctor for such a long time. So when IDW did the Prisoners of Time thing, they wanted somebody who'd drawn the Eighth Doctor before, and they knew my phone number, essentially. So.
Kurze Frage, können alle soweit folgen, weil wir jetzt auf Englisch umgeswitcht sind? Ja, okay, dankeschön. How have you chosen the different expressions? We see there is one of the doctors looking very fierce and dark.
Yes. The first version of that cover that I submitted, I had him looking much more relaxed and smiling. And I was asked to change him because apparently he looked a bit simple. You know, he looked a bit yeah. like a dullard. So, I went for the scowly one because... that's a version of the Seventh Doctor that a lot of people remember.
Have you, if you draw something like that, have you in something in mind, like what he's thinking at that moment?
No, not really, because the Doctor as a character is somebody that you generally see from the outside. So I'm more concerned with the impression he has on other people than his interior life.
Yeah. So... what we see on this cover, is this like multiple personality?
Well, he's the ultimate multiple personality disorder, isn't he?
Absolutely. Yeah, yeah, so this Dr. Freud would be
yes.
pleased by that, a lot. All right. We're running out of time a little bit, and we wanted to show a little bit of your art. So we do something quick and dirty. First, I would say show us a doctor.
Okay, any in particular?
The 11th should be nice. Und auch hier muss ich wie immer sagen, an so einem Board zu zeichnen, ist was ganz anderes als zu Hause zu zeichnen. Deswegen ist das natürlich viel gröber, viel schneller und überhaupt. Aber ich bewundere jeden, der das überhaupt kann. Das ist das, was er immer sagt. Er hat ein sehr großes Kinn. Und jedes Mal, wenn er ihn zeichnet, fügt er noch ein bisschen mehr dazu. Und bevor falsche Hoffnungen aufkommen oder die entsprechenden Fragen nachher, nein, es kann keiner dieses Bildnis heute bekommen, sondern wir werden das auf unserer Facebook-Seite verlosen in den nächsten Tagen nach der Messe. Also schaut hin und wieder mal bei Panini Facebook rein, da habt ihr dann die Chance, nicht nur das, sondern ein paar andere Zeichnungen, die in dieser Zeit entstanden sind, teilweise auch in Kombination mit einem Comic zu gewinnen. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle sagen, ich hoffe, ihr unterstützt uns natürlich alle bei unserem Versuch, die Doctor Who Comics in Deutschland auf ein gutes Level zu bringen, weil ich sag's nur, was gekauft wird, kann auch weitergeführt werden. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir möglichst Comics hier in Deutschland in der Zukunft noch rausbringen können. Wir haben in diesem
ich auch.
Wir haben in diesem Jahr, ne?
Oh ja.
Perfect. And now, because it was so much fun yesterday, er hat nur für Doctor Who gezeichnet. Du möchtest noch ein Foto machen? Ich lass noch mal kurz stehen, ja. Er hat nicht nur für Doctor, sondern er hat auch die Muppets gezeichnet und Popeye. Und wir haben Dr. Kermit oder Kermit Who gezeichnet. So, probably what would fit now, the I do not know. Not another Dr. Kermit, but what? Beaker. Ich dachte mir an Sie oder sowas. Dr. Fossy Bear, something like that. A bond. A beaker? Okay, yeah. Ist ja schon ein halber Doktor. Also, ich wollte gerade sagen, wir haben dieses Jahr noch einiges vor. Zur Comic-Con in kommt raus.
Comic.
Nicht? Du hast noch nicht angefangen, ne?
Was?
Torchwood.
Oh,
wir
Torchwood.
Starten.
Ja.
Wir starten zur Comic-Con in Stuttgart Torchwood. Und wer bislang aber dahin kommen will, der Torchwood-Comic wird geschrieben von John Barrowman. Barrowman ist auch in Stuttgart. Also wir starten die Serie, die von John Barrowman geschrieben wird, in Stuttgart unter der Anwesenheit von John Barrowman und Kwale Kwalano, der den Comic gezeichnet hat. Also perfekter geht es nicht mehr. Wir haben den Zeichner, wir haben den Autor und der Autor selber ist ein Star. Und es geht um das Business, also alles, was man will.
Perfekt.
Perfekt.
Und jeder, der John Barrowman gesehen hat, wir hatten ihn vor ein paar Jahren schon mal auf der FedCon. Ich kann nur sagen, das Erlebnis. Ein nicht jugendfreies Erlebnis, aber definitiv ein Erlebnis.
Hast du ihn auf der FedCon betreut?
Gottes Willen. Nein, ich wollte ihn leider nicht.
Ich habe ihn auf der FedCon erlebt. Es ist eine Naturgewalt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich sehr darauf.
Er ist ganz toll. Also.
Und ich hoffe, dass vielleicht noch der eine oder andere den Weg nach Stuttgart findet. Was meines Erachtens unter den Comic-Cons, die aufgepoppt sind, wirklich die beste ist. Die hat wirklich ganz viel von einer US-Comic-Con. Da gibt's ganz viel zu sehen, gibt ganz viel sehr kultige Sachen. Und wie gesagt, Torchwood! Übrigens von dieser übersetzt, auch wenn sie irgendwie selber noch keine richtige Ahnung davon hat.
Oh doch, ich habe voll angefangen. Ich bin richtig,
ja.
Bin eigentlich schon fast fertig.
Woo! Perfect, I would say. So, jetzt haben wir vielleicht, ich hoffe, kurz die Chance, ja, 4 Minuten Fragen zu beantworten. An Claudia oder an mich oder eben an Roger. Möchte jemand...
Q&As. Okay.
So, Q, wie es so schön heißt. Hat jemand eine Frage? Du hast eine Frage.
Frage geht an euch alle. Wer ist euer Lieblingsdoktor?
Okay. Oh, okay. I grew up on Tom Baker, so he's always got a place in my heart, you know. But nobody's ever failed at being the Doctor. They're all good. I'm Matt Smith. I'm enjoying Capaldi a whole lot at the moment. Tennant was a blast. You know, they're all good. I'm not going to pick a favorite. They're all good.
Ja, ich schließe mich da eigentlich fast schon an. Also bin zum Doktor gekommen mit den Wiederholungen des dritten Doktors. Da war ich irgendwo oder so. Die liefen im BFBS-Fernsehen und wir lebten genau am Senderand des Forces Broadcasting Service. Und da habe ich das gesehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da sehe. Aber ich fand John Pertwee als den dritten Doktor absolut brillant. Ich mag den Saal. Sylvester McCoy ist toll. Und eigentlich ja auch Tennant, Smith, ein Riesenfan von Capaldi. Ich mag seinen Humor. Er war toll in The Thick of It. Und der Doktor könnte mir fluchen, aber sonst.
Ich für meinen Teil bin ein ganz großer Capaldi-Fan. Also Capaldi ist für mich, also wenn ich mir den Doktor vorstelle, stelle ich mir ihn mir einfach wie ihn vor. So ein bisschen über allen Dingen schwebend, ein bisschen bösartig, absichtlich, sondern einfach nur, weil er mit dem Kopf irgendwo anders ist und dann mit diesem unglaublichen Schotter. Aber natürlich liebe ich auch alle anderen Doktoren, deswegen, ja, aber Nummer 1. Haben wir weitere Fragen? Oh, ganz, wie komme ich da? Also, ich weiß ja nicht so richtig. Vielleicht, wenn du kommst und ich dir entgegenkomme. Hallo, grüß dich. Sehr schön, ja, bitte.
Right, so it's a question for all of you, so I'm going with English. Who do you wish the next doctor?
Eine sehr gute Frage.
I was talking to a Doctor Who audio writer, Alan Barnes. And he suggested Maxine Peake. I don't know if any of you know who Maxine Peake is, but she's very well known in Britain and she's very well regarded. And I think she'd be fantastic. You know, she could be really funny. She'd be brilliant.
Ich hatte neulich Internet in den Namen Tilda Swinton in den Ring geworfen bekommen. Und ich, es könnte ein weiblicher Doktor werden. Und wenn das wäre, wäre ich begeistert, wenn es Tilda.
Also zum Thema weiblicher Doktor, Judy Dench. Ein absolut, fände ich super als Doktor. Männlicher Doktor, jede Rolle auf dem im Universum vorschlage, auch für James Bond, Idris Elba.
So, damit haben wir ein paar Aussagen hierzu getroffen. Was es werden wird, weiß kein Mensch. So, wir haben noch Zeit für eine abschließende letzte. Warst du nicht schon dran? Ist ja egal. Fahr nochmal.
Die Frage können auch alle drei beantworten. Ihr mit dem Doktor reisen?
Also ich unbedingt. Ich habe ein wenig unter Reisekrankheit, wenn ich mit dem Schiff unterwegs bin. Aber nachdem ich mir habe sagen lassen, dass es von innen größer ist als von außen, außerdem recht ruhig fliegen soll, meistens zumindest, einen Swimmingpool, ein Zimmer mit Pool, Billard, also Hauptsache, einen recht großen Speiseraum, den ich leider noch nie gesehen habe, haben soll und noch diverse andere Dinge. Also ich glaube, ich hätte allein schon genug zu tun, die TARDIS von innen zu ergründen. Und ich glaube, daran hätte ich mal so richtig Spaß.
Fort. Ich würde keine Sekunde zögern.
I think I'll get a trip. I couldn't be a companion, you know. One trip to a place, maybe, yes. I consider it.
Okay. Ich fürchte, also ich meine, ich sehe noch nicht, dass Leute sich anstellen, um hier zu entern. Oh doch, verdammt. Also sind wir zeitlich auch. Ich möchte mich zuallererst bei meinen wundervollen Gästen Claudia Kern und dann möchte ich ganz artig bei euch bedanken. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Vielen, vielen Dank. Ich möchte abschließen mit dem, was ich hier meistens tue. Gelaber noch nicht genug habt. Schaut mal ins Internet unter Panini Comics TV rein. Da habe ich ein kleines YouTube-Projekt und präsentiere wirklich in Art eines News aus der Comicwelt mit ganz vielen Interviews, mit ganz vielen Stars, unter anderem Joss Whedon, aber mit John Ridgway, was ein fantastisches Interview ist, der wirklich ganz viel Spannendes hat. Und wer mal Lust hat, wie gesagt, mich zu sehen, mich zu hören, G-Comics TV findet man relativ einfach. Und jetzt nehme ich diese beiden Herrschaften rüber in den Signier. Da noch eine halbe Stunde, mindestens Signierstunde statt. Falls jemand kommen möchte, falls jemand sich einen Variant Band signieren lassen möchte und vielleicht eine kleine, wie auch immer geartete Zeichnung abholen, dann wäre jetzt gleich die Chance. Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.